Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Herzlich willkommen. Ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio abgedreht. Kino im Gespräch. Und auch hierbei abgedreht darf der Mauerfall vor 30 Jahren natürlich nicht fehlen, so wie er in den Kino-Neustarts dieser Woche nicht fehlt und zum Beispiel in Florian Aigners deutsch-deutscher Nach-Mauerfall-Vorwende-Liebesgeschichte im Niemandsland in die Kinos kommt. Im zweiten Teil der Sendung ist dazu Florian Aigner zu Gast hier im Studio. Außerdem im Gespräch Jan-Ole Gerster über seinen neuen Film Lara und ein paar Widrigkeiten für die Berlinale 2020. Auch dazu mehr am Ende der Sendung. Los geht es jetzt aber erstmal wie gewohnt mit den wichtigsten Filmstarts dieser Woche und mit Jan-Ole Gersters Lara. Sie hat das Fenster aufgemacht in ihrer Hochhauswohnung, den Stuhl davor gestellt und ist bereit zu springen. So beginnt Jan-Ole Gersters neuer Film Lara, doch dann klingelt es an der Tür und anstelle eines vorschnellen Endes darf man die zynische, schwierige, verletzte und grandios von Corinna Harfuch gespielte Lara an ihrem 60. Geburtstag begleiten. Beamtin im Vorruhestand, geschiedene Frau, entfremdete Mutter eines Sohnes, gespielt von Tom Schilling, der als gefeierter Pianist am Abend seine Konzertpremiere mit Eigenkompositionen geben will. Im neuen Cocktailkleid streift sie durch Berlin und verteilt 22 selbstgekaufte Konzertkarten an bekannte Ex-Kollegen, ihre Nachbarn oder Wildfremde. Jede Begegnung, jeder Moment ein Mosaikstück ihres Charakters, ihres Lebens, ihrer Versäumnisse und Vergangenheit.
Ich muss wissen, wie es ihm geht.
Es geht ihm sehr gut. Halt dich doch von ihm fern.
Jetzt tu doch bitte nicht so, als würde ich ihm was antun wollen.
Ungelenk und zerstörerisch zugleich ist diese Lara. Getrieben von Ehrgeiz, Enttäuschungen, Selbstgerechtigkeit, eine unterkühlte Seele, gefangen in ihren eigenen Ansprüchen und einem geplatzten Lebenstraum. So tragisch sich das anhört, so pointiert und oft sogar mit herrlichem Witz, zeigt Jan-Ole Gerster Laras Tag in wie gerahmt wirkenden Bildern. Wunderschön, dramatisch, amüsant, einzigartig. Lara. Im Sommer vor der Wiedervereinigung zeigt Florian Aigners Im Niemandsland eine leidenschaftliche Liebesgeschichte zwischen dem Sohn eines ostdeutschen Paars in einem kleinen Machnower Haus und der Tochter eines Westdeutschen, der dieses Haus um jeden Preis zurück will. Das ehemalige Haus seines Vaters, der die DDR und sein Heim einst verlassen musste. Unschuldige jugendliche Liebe zwischen ausgewachsenen Schuldgefühlen und Beschuldigungen und wachsenden Ost- und Westbefindlichkeiten und Vorurteilen. Ein Film, der so liebevoll naiv ist wie die beiden jungen Liebenden und gleichzeitig ein verständnisvoller Blick zurück im Niemandsland. Mit Zombieland 2 geht der humorvolle Kulterfolg mit Jesse Eisenberg und Emma Stone um vier Überlebende einer Zombie-Katastrophe in die zweite Runde und liefert solide, weitere und weitergedachte Pointen und Regeln im blutigen Überlebenskampf gegen Horden von fressgierigen Untoten. Eine heiter, amüsant und brutale Fortsetzung dieser auf Witz getrimmten Variation des Zombie-Genres, das es mittlerweile in wirklich jeder Spielart gibt. Vom naheliegenden Horror über Shakespeare- oder Jane Austen-Interpretationen bis hin zur Romanze oder Komödie wie Zombieland 1 und 2. Angesichts der aktuellen Skandale im Weißen Haus geraten die davor fast schon in Vergessenheit. Mit The Report bringt Regieveteran Scott C. Burns aber einen der größten eindringlich zurück ins Gedächtnis. Der Film blickt zurück auf den 2014 veröffentlichten offiziellen Bericht des US-Senats zum Internierungs- und Verhörprogramm der CIA, den Folterreport. Es geht im Report und im Film um die nach dem Anschlag vom 11. September 2001 eingeführten Verhörpraktiken der CIA, die unter anderem von Daniel Jones im Auftrag des Geheimdienstausschusses 6 Jahre lang minutiös untersucht und überprüft wurde.
Wenn wir Ihren Bericht hätten, würden wir ihn drucken. Morgen.
Nein. Wenn er veröffentlicht wird, dann nur auf die richtige Weise.
Hollywood- und Independent-Star Adam Driver spielt diesen Daniel Jones. Er hält diese grandiose, eindringliche Aufarbeitung emotional zusammen und macht die extrem komplexe Untersuchung, an deren Ende ein 6000-Seiten-Bericht steht, sowie die Vertuschungsmanöver auf höchster Ebene fühl- und nachvollziehbar. The Report. ein paar und vor allem die wichtigsten der extrem vielen Neustarts in dieser Woche im Überblick. 7 Jahre hat Jan-Ole Gerster von seinem Debüt Oh Boy bis zu seinem jetzt zweiten Film Lara gebraucht. Nicht zu lange, aber schon eine sehr lange Zeit. Jan-Ole Gerster.
Ich glaube, ich habe mir einfach nach Oh Boy, der mich doch lange beschäftigt hat, ein bisschen Zeit genommen. Ich musste auch mal mich irgendwie mit der neuen Situation arrangieren. Das ist jetzt auch Leute gab, die mir Angebote gemacht haben für Filme. Gleichzeitig hatte ich aber das Bedürfnis auch, mich irgendwie mal zurückzuziehen und zu gucken, was ich selber erzählen möchte.
Anders aber als bei Oh Boy, Jan-Ole Gersters wundervollem Debüt über einen Kaffee- und Sinnsuchen durch Berlin irrenden jungen Mann, hat er bei Lara diesmal nicht das Drehbuch selber geschrieben. Ähnlichkeiten gibt es trotzdem auf den ersten Blick. Beide Filme spielen an einem Tag in Berlin. In beiden Filmen lernt man die Hauptfigur nicht durch das Erzählen einer Geschichte, sondern ihre Geschichte durch das Erzählen ihrer Begegnungen kennen.
Ich finde das eigentlich immer sehr aussagekräftig, wenn man irgendwie so guckt, wo die Leute herkommen, was das so für Auswirkungen auf das jeweilige Leben hat. Und trotzdem ist das Zentrum beider Filme irgendwie ein ganz anderes. Also ich glaube, Oh Boy, kann man irgendwie so zusammenfassen, dass es um eine Figur geht, die nicht so richtig weiß, wohin mit sich im Leben und die gerne teilnehmen würde, aber nicht so richtig ihren Weg und ihren Platz darin findet. Im Fall von Lara war es halt so, dass diese Frau sich an ihrem Traum vorbeigelebt hat und sich dazu eine Auslegung der Dinge zurechtgelegt hat, die sie aber jetzt mehr und mehr in Frage stellt und die Perspektive auf ihre Lebensentscheidung doch in ein anderes Licht rückt.
Nun könnte man denken, was hat das mit Jan-Ole Gerster zu tun? Er lebt seinen Traum, ist Regisseur geworden, hatte einen gewaltigen, sogar internationalen Erfolg gleich mit seinem Debütfilm Oh Boy. Aber er kennt dieses Gefühl sehr wohl, das auch seine Filmheldin davon abgehalten hat, ihren Weg zu gehen.
Kino war für mich das Wichtigste im Leben. Es war für mich irgendwie so Halt und weiß nicht, es war so ein wichtiger Aspekt, dass ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie einen Film drehe, der scheitert und voll an die Wand fährt, dann wird es irgendwie für mich immer so eine schlechte Erfahrung bleiben, wie so eine unerwiderte Liebe. Das hätte fast dazu geführt, dass ich es nicht probiert hätte, also fast aus so einer verqueren Integrität der Sache gegenüber, wie Lara, die so sagt, ich mache lieber Platz für Leute, die es drauf haben und warum sollte ich diese tolle Kunst mit meiner Mittelmäßigkeit besudeln. So ging es mir irgendwie auch zwischenzeitlich, dass ich dachte, warum das Risiko in Kauf nehmen.
Zum Glück hat er es dann doch getan. Aber wie das so ist mit Zweifeln, sie verschwinden nicht mal dann, wenn man so viel Erfolg hat wie Jan-Ole Gerster. Und auch das war mit ein Grund dafür, dass es von Oh Boy bis Lara 7 Jahre gedauert hat. Jan-Ole Gerster.
Nach Oh Boy hat sich dann natürlich irgendwie auch was gelöst in mir, aber ein anderer Druck ist dadurch entstanden. Ja, also wie geht es jetzt weiter? Wie geht man jetzt mit dem zweiten Film um? Also die eine Angst ging, die andere kam oder Angst ist vielleicht ein bisschen ein Begriff, der zu groß ist, aber es sind doch so Dinge, die es irgendwie auszublenden gilt in so Prozessen, wo man sagt, es ist doch alles irgendwie auch egal. Ich mache jetzt einfach meinen zweiten Film so gut, wie ich den kann. Wenn ich alles reinlege und den so gut mache, wie ich kann, dann wird das schon irgendwie okay sein.
Jan-Ole Gersters großartiger Lara, jetzt im Kino. Der Mauerfall, Erinnerungskultur, Erinnerungskino. Geschichten aus und über diese Zeit sind in diesen Tagen vor dem 30. Jubiläum des Mauerfalls natürlich sehr präsent, insbesondere hier in Berlin und in Brandenburg, wo auch Florian Aigners Film Im Niemandsland spielt. Im Studio zu Gast Florian Aigner mit seinem neuen Film Niemandsland. Ist das Niemandsland ja an der Grenze zu Potsdam, zu Kleinmachnow? Es geht um eine Ost-West-Liebesgeschichte, Romeo und Julia-Liebesgeschichte. Woher die Idee?
Ich war 15 in dem Sommer 1990. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen und hatte die Öffnung der Mauer erlebt. Oh, es ist eine Wahnsinns-Euphorie. Also ich habe nie so viele Erwachsene heulen sehen wie im November 1989. Und ein halbes Jahr später, im Juni 1990, war das irgendwie gekippt. Und plötzlich habe ich so Jammer-Ossi gehört, Besser-Wessi. Und habe mich schon damals, das weiß ich noch wie heute, gefragt, wie konnte das passieren? Wo ist denn die ganze Euphorie hin? Was ist da passiert in diesem einen halben Jahr?
Deswegen auch die Entscheidung, die Wende und nicht den Mauerfall im Grunde ins Zentrum zu stellen. Was ja vorher auch schwieriger gewesen wäre, dieses Kennenlernen zwischen Ost und West.
Das war von Anfang an so angelegt, dass ich dachte, ich möchte einen Film eigentlich weniger über den Mauerfall als über die Wiedervereinigung drehen. Also ein Film, der in dieser Zwischenzeit spielt, die eigentlich heute nicht mehr so bekannt ist. Also alle denken immer, es gab den Mauerfall, dann gab es die Währungsunion und da waren wir vereinigt. So. Und dieser Sommer davor, dieser Juni 1990, der Monat, in dem der Film spielt, den fand ich super spannend. Du hast die zwei Deutschlands noch, du hast große Vorurteile, du hast viele politische Entscheidungen, die uns heute noch beschäftigen. Also du kannst an diesem Juni 1990 viel erzählen über eine Ursache von Konsequenzen, mit denen wir uns heute noch auseinandersetzen müssen.
Müssen wir uns heute noch damit auseinandersetzen? Gibt es tatsächlich immer noch diese gewaltigen Unterschiede zwischen Ost und West? Und ist das etwas, was wir noch bemerken oder wahrnehmen müssen?
Ich habe gemerkt in der Recherche, ich habe jahrelang recherchiert, dass Sachen wie zum Beispiel dieses Haus, um das es da geht, also die Rückgabe vor Entschädigungsregelung, dass das Sachen sind, die heute noch da sind und das Zusammenspiel zwischen Ost und West vergiften. Da war ich relativ überrascht, wie viel das heute noch bei den Leuten auslöst, wenn man denen darüber spricht und die das erlebt haben oder jemanden kennt, der das erlebt hat.
Ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich war damals oft in Kleinmachnow, weil wir dann eben diesen schönen Fahrradweg hatten, dann da rausfahren konnten. Das war irgendwie immer wie so eine historische Reise gleichzeitig und super spannend. Die Schleuse da in der Nähe. Und dann gingen dann natürlich diese ganzen Geschichten los. Die Häuser müssen zurückgegeben werden oder müssen die da ausziehen oder was passiert da?
In dem Film kampiert ja der Westberliner Vater mit einem Wohnwagen vor dem Haus der ostdeutschen Eltern. Und ich werde oft gefragt, ob das nicht ein bisschen dicke ist. Und ich sage immer, nee, das habe ich aus der Recherche. Das hat mir einer aus Kleinmachnow erzählt. Der meinte, dass plötzlich stand der westdeutsche Wohnwagen vor der Tür und der Westdeutsche hat geklopft und meinte, kann ich mal in meinem Haus aufs Klo gehen?
Was waren denn für Sie so die wichtigsten Filme, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, im weitesten Sinne?
Ich habe über diesen Film die DEFA-Filme wiederentdeckt. Ich kannte die schon viele, aber ich habe nochmal ganz viele tolle DEFA-Filme entdeckt, die ich noch nicht kannte. Die DEFA wurde ja 91 geschlossen und in den Jahren davor wurden Filme gedreht und ins Kino gebracht, die plötzlich sozusagen in den letzten Monaten des SED-Regimes bewilligt wurden und durchgegangen sind. Und die für die damalige Zeit sozusagen revolutionär gewesen wären, wenn da nicht schon die Wende gewesen wäre. Also zum Beispiel die Architekten von Peter Kahane, die ganzen Filme von Lothar Warnecke. Das sind ganz tolle Schätze, die sich sozusagen indirekt mit so einer Vorbereitung auf eine Öffnung beschäftigen, die total berührend sind. Die waren für mich sehr, sehr wichtig.
Ich war ja 20, glaube ich, als die Mauer gefallen ist, bin dann da am Brandenburger Tor rübergesprungen. Was haben Sie gemacht damals mit 15?
Also am 9. November 89, das war so berührend, weil meine Mutter hat Geburtstag am 9. November und wir sind dann ins Auto gestiegen und an die Kliniker Brücke gefahren und haben versucht, da irgendwie mitzumachen und an Kudamm und Ostdeutsche anzusprechen. Für mich fast berührender war der 10. November. Ich bin in den Tiergarten zur Schule gegangen und hatte einen ganz strengen Französischlehrer und der hat vorm Unterricht geweint. Und hat gesagt, macht euch klar, das ist ein historischer Tag. Ich habe mir oft Gedanken auch darüber gemacht, weil ich in dem Film versucht habe, ja beide Seiten gerecht zu werden. Sowohl der ostdeutschen Seite als auch der westdeutschen Seite. Ich weiß nicht, ob das daran liegen könnte. Ich bin zwar in Berlin, Westberlin geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern sind Österreicher. Die sind vor meiner Geburt nach Westberlin gezogen aus Österreich. Und ich hatte sozusagen nicht dieses Freund vom Freund saß im Stasi-Knast oder der Onkel durfte nicht rüber oder was. Also ich hatte sozusagen diese familiären Hintergründe nicht. Ich konnte relativ frei auf das Ganze schauen.
Ich auch nicht. Aber was mich immer beeindruckt hat in dieser Zeit war, dass ich das vorher für so wahnsinnig selbstverständlich genommen habe und dass dann, als die Mauer gefallen ist, mir so abrupt klar wurde, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass da eine Mauer in der Stadt ist. Das war für mich, weil wir hatten es wie abgespalten. War überhaupt gar kein Ding. Da war eine Mauer, ja. Ich bin woanders hingeflogen und ich habe im Grunde Ähnliches. Ich hatte nämlich gar keine Bezüge zu Ostberlin, weil meine Mutter eben auch aus Bremen nach Berlin gekommen ist, vor meiner Geburt.
Du, das ist das, was ich versuche, immer allen Westdeutschen zu sagen. Also gerade Bremern oder Hamburgern, also die wirklich sagen, was war da an der Mauer? In Westberlin aufzuwachsen, wir haben also dieses Inselgefühl gab es nie.
Florian Aigner, er war zu Gast hier im Studio bei Abgedreht, sein Film im Niemandsland, jetzt im Kino. In der Filmwelt ging es in den letzten Tagen aber nicht nur um Lara oder den Mauerfall, sondern auch um wenig erfreuliche Neuigkeiten von der Berlinale, die im nächsten Jahr unter anderem ohne das CineStar am Potsdamer Platz, also einem wichtigen Kino, und mit gleich zwei Sponsoren weniger auskommen muss. Dass das dann fast als die Berlinale vor dem Aus Schlagzeile daherkam, sorgte für
übertriebene Aufregung. Dass die Sponsoren wegfallen, das war schon länger klar, neue sind in Sicht und dass das Sinistar ein Wackelkandidat sein würde, ebenfalls. So dass man spätestens in den nächsten Wochen sicherlich noch eine Ausweichmöglichkeit finden wird, genauso wie neue Sponsoren. Mehr dazu dann, wenn es eher gute Nachrichten dazu gibt. Wahrscheinlich Ende dieses Monats noch oder Anfang Dezember. Die Neuigkeiten dann natürlich auch hier bei Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich aber jetzt erstmal bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.